glaube, da müssen wir wirklich anfangen. Also dieses redet nicht über den Körper anderer Menschen unaufgefordert. Ne? Also wenn jemand sagt, wie findest du das? Na klar, kann man dann antworten. Aber wenn man einmal darauf achtet, nicht mehr über den Körper, über das Aussehen anderer Menschen zu sprechen, dann fällt einem selber auf, dass wir das echt oft machen.
Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Ich bin Katja Berlin und bevor es jetzt gleich losgeht mit unserer Folge, möchte ich euch noch kurz um eure Unterstützung bitten. Abonniert unseren Podcast, gebt Bewertungen ab und wenn ihr ein bisschen Geld für gute Inhalte übrig habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite www.fixund40.de unter Mitgliedschaft und bei Steady könnt ihr euch auch gleich für unseren Newsletter eintragen. Der erscheint jeden 10., 20. und 30. eines Monats, also immer dann, wenn eine unserer neuen Folgen erscheint. Und in dem Newsletter kündigen wir die dann an und es folgen noch Literatur und Buchtipps. Für ein Steady-Abo bekommt ihr natürlich nicht nur unseren Dank, ihr bekommt auch jeden Monat eine exklusive Folge zu hören. Jetzt geht's los mit Melodie Michelberger. Viel Spaß bei unserer neuen Folge.
Und ich begrüße sehr herzlich Melodie Michelberger. Melodie ist 45 Jahre alt und hat etliche Jahre für Gala und Brigitte unter anderem als Moderedakteurin gearbeitet, sowie als PR-Expertin für Modelabels. Mittlerweile arbeitet sie als Influencerin und engagiert sich für Vielfalt und Body Positivity auf Instagram, wo ihr mehr als 60.000 Menschen folgen. Außerdem hat sie ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Body Politics ist bei Rowohlt erschienen und unter anderem darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Melodie.
Hallo, vielen Dank für die sehr schöne Einleitung.
Melodie, wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit dir, aber wir fangen ja immer an mit unseren Standardfragen, so auch in dieser Folge. Sag uns, was machen die 40er besser als die 30er?
Also während meiner 30er hatte ich das Gefühl, ich bin auf so einem Spurt. Also ich habe irgendwie alles nur außer Atem gemacht, hatte das Gefühl, ich schaffe das alles nicht und hatte so eine To-Do-Liste, die immer länger wurde und von der aber irgendwie gar nicht so richtig runtergestrichen wurde von oben quasi. Und das ist auf jeden Fall in meinen 40ern anders. Ich weiß ein bisschen mehr, wer ich bin. Also ich bin da auch immer noch dabei, herauszufinden, wer ich bin. Aber es ist schon deutlich, deutlich, deutlich besser als mit 30. Und ja, ich weiß, was ich kann oder ich weiß, was ich schon alles erreicht habe in meinem Leben. Auch wenn ich mir das tatsächlich immer mal wieder selber so sagen muss, dass dass doch ganz schön viel schon Gutes passiert ist. Ich war gestern auf einem wunderschönen Konzert in Hamburg in der Elbphilharmonie und das ging 2 Stunden und ich habe 2 Stunden geheult und es war so ein Moment, der wirklich, es klingt jetzt super esoterisch, aber
total gut.
Oh Mann, ich saß da, ich war ganz alleine bei dem Konzert und es war Olafur Arnalds habe ich während meines Buchschreibens gehört, ausschließlich seine Musik und es war so wahnsinnig schön, nach diesen 2,5 Jahren Pandemie überhaupt bei einem Konzert zu sein und diese Musik zu hören, das muss ich gleich schon wieder direkt wieder losheulen, weil das hat mich so berührt, einfach dieses, hey, okay, du hast es geschafft. Also die Pandemie ist natürlich immer noch nicht vorbei, aber diese krasse Zeit der ersten 1-2 Jahre, die ist ja zum Glück vorbei und das Buch ist auch fertig geworden. Das sah nämlich ganz lange gar nicht so aus, dass es fertig wird, weil ich ganz, ganz riesengroße Selbstzweifel hatte, die ich jeden Tag irgendwie in den Schrank sperren musste, die dann aber trotzdem morgens wieder da waren, dass ich anfangen wollte, weiterzuschreiben. Und ja, das war mega schön gestern, so zu merken, also mir so selber zu sagen, hey, guck mal, du hast schon das und das geschafft und so zurückzugucken kurz, ne? So auf das eigene Leben, okay, der Satz wird auch nicht mehr besser, aber es war ganz schön. Irgendwie macht man das ja auch viel zu selten. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Kategorie, die eigentlich immer denkt, ich habe zu wenig gemacht und ich bin eigentlich gar nichts wert. Und es war für mich echt wirklich ein schöner Moment, da zu sitzen und kurz das Gefühl zu haben, nee, ey, guck mal, ist doch eigentlich alles cool und guck mal, wo du gerade schon bist.
Ja, das sind ja auch so ein bisschen Momente der Selbstrührung, oder? Wo man dann auch von sich selber so ein bisschen angetan wird und von außen schauen kann und denken, ach Mann, ja doch, ich bin eine ganze Menge und das ist auch alles gut so, was ich geschafft habe.
Ja, das war echt ganz schön, auf jeden Fall, das gestern so zu fühlen, weil ich eben in meinen 30ern so viel auch gemacht habe, was ja viele Menschen, Frauen machen in 30ern, schwanger werden, heiraten, paar Jahre später Scheidung. Dann hatte ich fast oder genau, also ziemlich genau zwei Jahre ein Burnout. Ich war 2 Jahre aus dem Beruf raus, war 2 Jahre krankgeschrieben. Und das war alles in meinen 30ern. Also ja, gut, also wenn ich so darüber nachdenke, bin ich sehr froh, jetzt in meinen 40ern zu sein.
Das klingt jetzt ein bisschen entspannter.
Auf jeden Fall.
Zweiter Punkt. Ich bin über 40, aber...
Ich bin über 40, aber ich gehe noch genauso gerne in Clubs wie in meinen 20ern.
Boah, das finde ich bewundernswert. Also wirklich, ich habe nicht mehr die Energy für, weiß auch nicht, ich muss irgendwie in meinen 40ern früher ins Bett. Finde ich gut.
Ja, ich nehme mir immer vor, früher ins Bett zu gehen und dann gehe ich doch nicht früher ins Bett.
Und dann gehst du doch in den Club.
Nee, also so jetzt auch nicht, dass ich jetzt jedes Wochenende irgendwie losrase mit dem Fahrrad, aber ich wohne ja auch ehrlich gesagt so nah, also in Hamburg quasi an St. Pauli und dem Übel und Gefährlich und dem Pudel und so, dass es dann mir sehr einfach gemacht wird, da nochmal kurz 500 Meter, das ist wirklich nicht mehr, hinzuradeln und genau ein paar Stunden zu tanzen und dann wieder nach Hause zu radeln.
Das nehme ich mir jetzt mal als Vorbild, das muss ich auch wieder. Gut, und letzte Frage, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Gar nicht erwachsen.
Warum?
Nee. Ich habe mit meinem Sohn, der ist 14,5, sehr wichtig, einhalb, sehr oft so kleinere Diskussionen oder ja, wir sprechen und er sagt oft Sachen, dass er eigentlich das Gefühl hat, dass er mein Erziehungsberechtigter ist und dass er mir manchmal eigentlich sagen muss, was jetzt gemacht werden muss oder so, weil er das Gefühl hat, ich bin manchmal wie so ein Teenager, also dass ich eigentlich der Teenager bin, weil ich halt Sachen vergesse. Ich vergesse, dass Abendessen Zeit ist oder ja, gehe tagsüber auf die Skatebahn. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, so als mit 40er, dass man wieder so eine, vielleicht ist es auch eine Midlife-Crisis, I don't know, aber so eine Teenager-Zeit. Aber mir ist auch eigentlich relativ viel gerade auch egal so. Und ich will einfach ganz viel erleben und ganz viel machen und unterwegs sein und all das machen, was ich die letzten 45 Jahre nicht gemacht habe.
Oh, Melanie, das klingt super. Ich innerlich rufe ich so Applaus, Applaus, go, go, go.
Ja, ich mache schon seit 2 Jahren zum Beispiel Eiskunstlauf. Das wollte ich immer machen. Mm. Als kleines Kind wurde mir gesagt, ja, du hast nicht die richtige Figur fürs Eiskunstlauf, obwohl ich immer ein durchschnittliches Kind war. Trotzdem wurde mir eben gesagt, nee, meine Figur passt dazu nicht. Und dann war das aber sowieso zu weit, weil 2-3 Mal in der Woche Training. Ich bin die älteste von 4 Geschwistern. Das konnte meine Mutter eben auch nicht leisten. Und dann wird man ja relativ schnell irgendwie, ist man 20, 25, 30. Dann wurde ich Mutter und dann dachte ich irgendwann so vor 2 Jahren, okay, wenn du es jetzt, oder für 3 Jahren, es war vor Corona, wenn du es jetzt nicht machst, also dann, ne, man wird ja immer älter, zum Glück. Aber wenn ich jetzt nicht anfange mit diesem Eiskunstlauftraum, dann kann ich natürlich mit 60 auch noch anfangen oder mit 70, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann noch irgendwie viel erreichen kann, wird ja immer geringer und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich muss euch wirklich sagen, ich denke da jeden Tag dran, es war die beste Entscheidung, weil es mich immer wieder auch aus so Depressionsepisodenlöchern rausreißt, weil das so... Es gibt mir so ganz viel Kraft und macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und jetzt im Sommer ist die Eishalle zu. Nächste Woche haben wir wieder Training und ich habe mir jetzt so Eiskunstlauf-Inliner gekauft. Und habe die ausprobiert vor 2 Wochen. Bin 1 Meter gefahren und mich hat das so doll, das so doll hingeworfen, dass ich diese Entscheidung über den Kopf wieder so überlegt habe, ist das eine gute Idee? Aber es ist eine gute Idee. Also, ja.
Ja, sehr gut. Auch gerade, wenn man immer noch mal so eine Idee, die Chance hat, eine Idee zu überlegen und dann aber weiß, nee, immer noch gute Idee. Und auch wenn du noch mal hinfällst, es bleibt die gute Idee.
Ja, genau. Also insgesamt macht mir dieser Sport einfach total viel Spaß. Und ich frage mich wirklich, und es ärgert mich so ein bisschen, wenn ich so zurückdenke, dass all die Jahre, wo ich immer diesen Wunsch in mir hatte, oh, ich würde das so gerne machen, aber ich weiß nicht wo und wie und kann ich das überhaupt machen? Bin ich sportlich genug? Ist meine Figur dafür richtig? Wie auch immer. Und jetzt habe ich das angefangen und falls irgendjemand zuhört, das ist so ein Sport wie jeder andere auch. Es gibt Vereine dafür und da geht man ja hin, um es zu lernen. Keiner erwartet, dass man es schon kann und wir sind so eine tolle Gruppe, so ein toller Verein mit so vielen Frauen in so unterschiedlichen Altersklassen. Es macht echt total viel Spaß.
Sehr schön. Melody, jetzt haben wir schon viel über die 30er versus die 40er gesprochen. Mir ist aufgefallen, das kommt direkt am Anfang in deinem Buch. Dort schreibst du, erst in den letzten 5 Jahren, also mit Ende 30, mit einem großen Zusammenbruch und Burnout, gelang es mir, mich von dieser Idee, also zu viel zu sein, zu lösen. Und da frage ich mich, glaubst du, das ist Zufall, dass es dir ausgerechnet mit Ende 30 so ging? Also haben die 40er so auch ein neues Körpergefühl bei dir eingeläutet?
Ja, die haben auf jeden Fall ein neues Körpergefühl eingeleitet, aber auch ein neues Lebensgefühl. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt was mit den 40ern zu tun hat. Bei mir auf jeden Fall. Einfach weil ich mit Ende 30 in dieses Burnout gerutscht bin oder ich bin einfach wirklich mit Vollgas gegen die Wand gefahren, obwohl mir schon bewusst war, dass ich so nicht weiterleben kann, dass ich mir Hilfe suchen muss, dass es einfach zu viel ist, so als alleinerziehende Mutter mit einem Fulltime-Job. Der Vater meines Sohnes hat damals in Berlin gelebt, also und ich in Hamburg. Das war einfach too much. Ich glaube, das war dann einfach diese Zeit, die war dann so, ich hatte dann diese Zeit unfreiwillig. Also das ist jetzt, ich versuche immer, wenn ich darüber rede, das auch nicht so darzustellen, wie, oh mein Gott, endlich hatte ich diese Zeit, dass ich mal über mein Leben nachdenken kann. Weil das ist einfach, also ich hätte darauf gerne verzichtet, fast oder 2 Jahre aus dem Beruf raus sein und krank zu sein, in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, wo das total wichtig ist, was man arbeitet, wie viel man arbeitet, war echt schwer. Also es waren auch voll schwere und blöde Jahre, aber auf der anderen Seite haben sie mir eben genau das ermöglicht, was danach kam. Also eben dann doch die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, warum ist denn das eigentlich überhaupt passiert mit dem Burnout? Woher kommt das denn? Und warum bin ich denn die letzten fast ja 30 Jahre so schlecht mit mir umgegangen? Wieso hatte ich immer dieses Gefühl? Es ist ja wie so ein roter Faden, der sich ja durch mein ganzes Leben zieht. Also ab dem Alter von so 7, 8 fing das an, dass ich da schon das Gefühl hatte, okay, ich bin verantwortlich dafür, dass mein Körper anscheinend nicht so aussieht, wie ihn damals Erwachsene gerne haben wollen. Zusätzlich wurde mir oft gesagt, gar nicht nur, dass mein Körper falsch ist und ich mich da richtig anstrengen muss, meinen Bauch nicht rausstrecken soll, mich nicht so breitbeinig hinstellen soll, meinen Hintern irgendwie lieber nicht noch extra betonen soll, weil er in den Augen meiner Mutter vor allem zu dick war, sagte sie mir damals. Aber ich habe auch oft eben so andere Maßregelungen bekommen. Also so dieses, sei doch nicht so laut oder du bist frech oder sowas sagt man nicht. Und das war schon wirklich interessant. Also dann so diese, auf einmal da zu sitzen und vor kurzem dachte ich so, das war wie so, als hätte jemand so ein Puzzle auf den Boden geworfen und all die ganzen Stücke, die quasi mein Leben sind, die musste ich dann mir dann genau wieder angucken und überlegen, okay, will ich die da wieder zusammensetzen oder will ich die lieber irgendwie anders zusammensetzen? Okay, der Vergleich mit dem Puzzle hängt ein bisschen, aber aber ja, das war schon bei mir total klar, wenn ich mir mein Leben so rückblickend angucke, also auch meine 20er, ich habe Anfang 20 schon angefangen zu arbeiten, ich habe mein Studium abgebrochen, weil ich ein Angebot bekommen habe von der Brigitte, da zu arbeiten. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Heute würde man kein Angebot mehr bekommen von einem so großen Verlag, ohne dass man mindestens ein abgeschlossenes Studium hat. Ich hatte wahnsinniges Glück damals. Es war ja auch noch in den 90ern. und ab dem Moment war ich gefühlt, was ich vorher schon sagte, so wie in so einem Sprint. Also habe nicht nach mir auf mich geachtet, bin von einer Diät in die nächste. Meine Essstörung kam dann auch immer wieder so hervor, was einfach extrem ja schlecht und schädlich für den Körper ist, so viele Jahre zwischen Dauerdiät und Mangelernährung hin und her zu springen, dass das auch eben was war, was ich merkte, so dann in diesem Burnout Ende 30, so wirklich, also auf der einen Seite das, okay, ganz viele Sachen habe ich mich nicht getraut zu machen oder habe da nicht das nicht gesagt oder nicht gemacht, weil ich dachte, meine Figur ist nicht richtig, aber eben auch dieses, warum bin ich eigentlich so schlecht mit mir umgegangen? Warum habe ich so viel Wert darauf gelegt, was andere von mir denken?
Ja, das ist ein großes Thema, ne? Also ich habe ja diese Idealvorstellung oder das Wunschdenken in Bezug auf das Mittelalter, dass es die Zeit ist, in der wir uns irgendwie lösen von so falschen Schönheitsidealen. Gunde hat ja in unserer vorletzten Folge zum Thema Wut gesagt, dass sie jetzt aus dem Alter raus ist, wo sie Männern noch gefallen will. ja, dass das jetzt vorbei ist. Aber das klingt natürlich, oder das sagt man natürlich leichter, als es dann wirklich ist und man es in die Tat umsetzen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel mit Schrecken an ein Abendessen in größerer Runde, bei dem so eine bekannte Schauspielerin neben mir saß und die erzählte dann so im Laufe des Abends, ja, also als Frau muss man sich entscheiden, so ab 40, ob man im Alter aussehen möchte wie eine Kuh oder wie eine Ziege, und alle drumherum haben so wissend genickt und ich dachte so, was? Oh Gott, wie fürchterlich und auch wie frauenfeindlich und wie selbstfeindlich das ist. Und dann habe ich halt auch gedacht, okay, das war von mir natürlich total naiv anzunehmen. Wir würden uns alleine durch jetzt unsere Lebenserfahrung von solchem Körperhass lösen oder von solchen ungesunden Idealen. Also es wächst sich nicht raus so einfach, ne? Also ohne professionelle Hilfe verschwindet es wahrscheinlich nicht. Vor allem, wenn man stärker betroffen ist.
Nee, tatsächlich leider nicht. Also ich bekomme ja sehr, sehr viele Fragen von Frauen in ganz unterschiedlichem Alter. Teilweise sind es 15-jährige Mädchen, teilweise über 70-jährige Frauen. Jetzt gerade hatte ich eine E-Mail bekommen von einer über 80-jährigen Frau, die sich dafür bedankt hat, weil sie auch mein Buch gelesen hat und das erste Mal in ihrem Leben gecheckt hat, dass es anderen Frauen, jüngeren, deutlich jüngeren Frauen auch so geht und sie jetzt erst die Zusammenhänge gecheckt hat. Und das hat mir auf der einen Seite, hat mich das natürlich sehr gefreut und auch, es ist natürlich schön, so eine Bestätigung zu bekommen, aber es ist natürlich auch heartbreaking, wenn man liest, dass eine über 80-jährige Frau immer noch das Gefühl hat, dass sie nur was wert ist und schön genug ist, wenn sie in eine bestimmte Kleidergröße passt oder wenn eine Zahl auf der Waage unter einer bestimmten Zahl bleibt. Ich habe mittlerweile wirklich, also wenn wir das nicht, also wir müssen alle zusammen an diesem Thema quasi arbeiten. Wir müssen, also die, wie zum Beispiel ich jetzt, die eine Stimme haben, die eine Plattform haben, glaube ich, noch mal mehr darüber sprechen, das ist so eher so Note to myself jetzt, dass noch mehr Menschen, vor allem Frauen, checken, dass es die Strukturen sind, die uns disziplinieren wollen, die uns klein machen wollen, die Macht ausüben und die eben wollen, dass wir uns nicht wohlfühlen in unseren Körpern, weil jede Unzulänglichkeit, die wir entdecken an unseren Körpern, ist eben wieder etwas, wo Produkte verkauft werden können oder was auch immer, was dagegen angeblich helfen soll. Also zu checken, dass wir so ein wichtiger Antrieb quasi sind für riesige Industriezweige, die es ohne unser Gefühl, dass wir falsch sind und dass es unsere Schuld ist und wir etwas dagegen unternehmen müssen, würden diese Industrien ja von heute auf morgen wegbrechen. Und ich glaube, das ist was wirklich, was wichtig ist, dass wir das immer wieder wiederholen. Klar, wenn jemand eine Essstörung hat oder Dysmorphophobie hat oder auf jeden Fall würde ich jeder Person raten, eine Therapie zu machen oder in ein Zentrum zu gehen für Essstörungen. Gibt ja in Berlin Dick und Dünn zum Beispiel, in Hamburg Waage e.V., die betroffenen Gruppen haben, online oder auch vor Ort. Aber ich glaube, es geht ja sehr, 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 sehr vielen Menschen so, jungen Frauen, mittelalten Frauen wie uns, älteren Frauen. Und ich glaube, dass wirklich grundlegend was ändern wird sich nur, wenn viel, viel mehr Menschen checken, dass es ein System ist und dass es eben auch was mit Macht zu tun hat, wer sich in seinem Körper wohlfühlen darf und wer nicht. Und ich will jetzt gar nicht zu politisch werden, aber umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, checke ich eben auch die Fehler, die gemacht werden in der Berichterstattung über das Thema. Ich sehe meine Rolle da auch super kritisch, weil ich auch, wenn ich bei Interviews bin, selten Fragen gestellt bekomme, die so strukturell sind, sondern eher so, oh, Melody, erzähl doch mal, wie viele Diäten hast du gemacht? Oder haha, wie viele Kalorien hat ein Doppelkeks? Alle, die mein Buch gelesen haben, wissen, dass Zahlen für mich unglaublich große Macht auf mich hatten, auf mein Leben hatten, auf meine Einstellung zu essen hatten, auf meine Einstellung zu meinem Körper hatten. Und ich hatte wirklich Interviews, die das als erstes gefragt haben, live im Radio. Und das ist super triggernd immer noch für mich, obwohl ich raus bin zum Glück aus der Essstörung. Aber ich merke eben daran, dass dieses Thema überhaupt nicht verstanden wird, dass es immer auch wenn ich interviewt werde oder über das Thema Körperakzeptanz, Bodyshaming berichtet wird in Medien, dass es trotzdem immer wieder um das Individuelle geht, um das individuelle Versagen der einzelnen Person, vor allem weiblich gelesenen Menschen, und eigentlich fast nie darum geht, dass wir in einer fucking Diätkultur leben, dass patriarchale Machtstrukturen da sind, die eben auf uns wirken und die uns das Gefühl geben, dass wir nicht richtig sind und nicht gut genug sind und keine Engkleider tragen können, ne? Oder was auch immer.
Ja, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Ricarda Lang, ne? Also was die sich so anhören muss. Und da geht es ja gar nicht um ihre politische Arbeit, sondern da geht es ja darum, Menschen fertig zu machen. Und deswegen finde ich schon auch, dass wir bei dem Thema politischer werden könnten. Also ich denke zum Beispiel, dass dieses Fatshaming oder diese Diätkultur total viele Kapazitäten von Frauen bindet. Ich glaube, das hält halt auch Frauen von vielen Dingen ab, die Männer gefährden könnten. Ne? Also wenn du zum Beispiel Angst hast, als Frau auf eine Bühne zu gehen, weil du nicht willst, dass dein Äußeres so negativ kommentiert wird, dann machst du halt die Bühne frei für einen weiteren Mann, den das halt ganz nicht so genau betrifft. Ja. Und ja, insofern hast du recht, ne? Wir müssen da viel struktureller drüber sprechen.
Genau, ich habe jetzt eine Frage tatsächlich oder eure Frage vergessen, die davor war, aber ach so, das war dieser Wunsch, dass wir alle quasi.
Also sie ist rauswächst.
Ja, also ich sehe es genauso. Also ich würde mir das auch wünschen und ich glaube, grundsätzlich ist es schon bei vielen Frauen so, dass eher auch dann das Gefühl stärker ist, okay, guck mal, was haben wir geschafft? Oder auch was du vorher meintest, geht mir genauso beim Dating, wenn einer sagt, du bist ja viel dicker, als ich dachte, oder und das aber in einem Negativen, als etwas Negatives bemerkt, dann bin ich auch raus. Also oder irgendwie überhaupt irgendwas Negatives, Abwertendes zu meinem Körper oder zu mir sagt. Aber ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, sorry.
Dann steig ich vielleicht noch mal ein mit, du hast ja eben von dieser über 80-jährigen Frau gesprochen, wie dich das berührt hat. Und das ist ja in der Tat einfach wirklich richtig, richtig traurig, dass also einen sowas so lange begleitet im Leben, so eine Angst oder so ein Unzulänglichkeitsgefühl. Und in dem Zusammenhang gab es ein Zitat in deinem Buch, was mich auch sehr berührt hat. Du schreibst an einer Stelle, wie schwach ich ihn, also meinen Körper, zwang zu sein in dieser Zeit, in der du viel diätet hast. Und da habe ich auch gedacht, das ist doch auch genau der Punkt. Das ist auch was Katja eben angesprochen hat, ne? Dass uns die Diätkultur nicht auf der einen Seite Steine in den Weg legt und sozusagen mit Dingen beschäftigt, wo wir eigentlich etwas anders machen können, uns Räume zumacht, weil wir uns nicht trauen, diese Räume und Bühnen zu betreten. Aber auf der anderen Seite schwächt sie uns auch ganz konkret. Also wir machen uns aktiv schwächer. Wir schwächen unsere Körper aktiv. Und das finde ich richtig, also das geht mir richtig zu Herzen, weil ich denke, wir müssen doch wirklich genau das Gegenteil machen, gerade als Frauen. Wir müssten uns stärken, wir müssten also gutes Zeugs essen, mehr Sport machen, mehr bewegen, damit wir kraftvoller sind, um auf diese Bühnen herauszustürmen. Also wenn überhaupt, und mehr Platz einnehmen, ganz genau.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Also genau das ist es eben, genau dieses Schwachsein, dieses nicht genug Kraft haben. Also wenn ich so zurückblicke in der Zeit, in der ich in meiner Essstörung war oder auch diese Dauerdiäten gemacht habe, klar, da konnte ich nicht schnell rennen, da war ich schnell aus der Puste, ich konnte mich nicht konzentrieren, ja. Hatte aber auch eben ja natürlich weniger tolle Ideen oder habe wenige Flausen, sondern meine Aufgabe, ich habe damals meine Lebensaufgabe darin gesehen, meinen Körper zu verkleinern und dieses Gewicht unten zu halten. Und das war meine Hauptlebensaufgabe. Und also ich bin super oft total wütend, wenn ich so zurückblicke und denke, all diese Zeit, die ist ja verloren, ne? Also all diese 20er vor allem, in der ich extrem in der Essstörung drin war wieder, weil ich damals Moderedakteurin dann wurde und sehr, sehr nah dann nochmal an den Models dran war, nochmal viel näher, als wenn man die sich nur in den Magazinen anschaut und da dann quasi meine Vorbilder direkt vor mir hatte und ich einfach dachte, wenn ich so erstmal aussehe, dann ist eben alles gut und dann geht das gute Leben los. Aber das ist ja genau diese Lüge, die uns die Diätkultur verkauft, dass wenn man diese Diät macht, dann geht irgendwie eine Tour des Himmel auf und Glitzer fällt runter und wir sind endlich richtig und endlich gut und endlich können wir all das machen. Aber das passiert ja eben nicht. Also ich denke da manchmal auch so, das ist so, diese Diätkultur ist, als hätte sie so eine Karotte vor uns baumeln und die Karotte verspricht uns eben dieses bessere Leben, wenn wir endlich schlanker sind. Und aber es kommt nicht, aber es ist natürlich krass, weil daran sieht man auch, wie sehr Diätkultur und Patriarchat auch zusammenkommen, beziehungsweise Diätkultur kommt aus dem Patriarchat, weil genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Frauen kleinhalten, Frauen in der Schublade auch halten, die für sie bestimmt ist. Also ein bestimmtes Äußeres, ja, was, wie sagt man es auf Deutsch, zu maintainen, das ist komisch, heute fallen mir nur so englische Worte ein, aber so aufrechtzuerhalten, sagt man das so. Also ja. Genau, also dieser dünne Körper, diesen Male Gaze zu befriedigen. Ich finde, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt, wie viel, ja, was da alles verloren geht und gar nicht nur an eben, ja, an Power, welche Power Frauen eigentlich auch hätten, wenn sie aufhören würden, diesem Ideal hinterherzurennen, wo ja viele gar nicht denken, dass sie das tun, weil das so normalisiert ist in unserer Gesellschaft, dass das merke ich auch oft, auch bei so Diskussionen oder Panel-Diskussionen oder auch anschließenden Diskussionen bei Lesungen, dass ganz viele eben sagen, dass sie jetzt vielleicht dann erst sehen durch das Buch oder auch durch andere Bücher, aber das ist, glaube ich, auch das, was es da so schwierig macht, ne, dass viele das gar nicht sehen, sondern ist eben so, ne, Frauen wollen doch alle schlank sein, wer will denn nicht schlank sein, und dieser Kampf, diese Figur in diese Richtung zu quetschen oder zu hungern, oder der wird dann eben so individualisiert, was ich vorher gesagt habe, und dadurch, ja, es geht halt total viel Power verloren, weil was könnten wir alles machen, wenn wir gut gegessen hätten, keinen Hunger haben, Kraft haben, wie du gerade meintest, sich bewegen können, rennen können, keine Ahnung, jemand aufs Maul hauen können. Ja. aber auch Freude geht verloren, und das finde ich eigentlich, das finde ich also mindestens genauso schlimm, diese Freude am eigenen Körper geht verloren, dieses, wenn ich so zurückdenke, teilweise, was ich nicht gemacht habe oder dass ich nicht so ausgelassen getanzt habe, weil ich dachte, es könnte irgendwas sich bewegen in meinem Körper. Und jetzt denke ich so, ja, natürlich bewegt sich was, ist doch logisch, ist ja auch mein Körper. Wäre ja komisch, wenn er sich nicht bewegt, also so, ne? Aber ich weiß natürlich, dass viele nicht so denken, und ich denke ja auch noch nicht so lange so.
Mhm. Aber in dem Zusammenhang frage ich mich auch, also was mich in so einem übergeordneten Level manchmal ein bisschen stört, ist, du sprichst es ja gerade an, wir, also Frauen, von Frauen wird erwartet, immer schön zu sein, schlank zu sein, und das ist sozusagen ein gesetztes Anstreben, was wir Frauen irgendwie in unser Leben integrieren müssen. Und da habe ich so den Eindruck, wird manchmal so in der von Frauen, die so Posts auf Insta abgeben und das Ganze im als Body Positivity Post framen, eben oftmals gesagt, ja, guck mal, du bist zwar nicht normdünn, aber du bist ja trotzdem total schön. Also alle Körper sind schön. Und so sehr ich das verstehe, also Leuten auch ein Kompliment zu machen, die es vorher nicht hören durften, so sehr ärgert es mich auch manchmal, weil ich denke, können wir nicht mal einfach dieses Schön-Ding loswerden? Kann ein Körper nicht einfach auch mal sein?
Ja, natürlich. Das ist ja auch das, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Also ich bin da ja auch, ich versuche mich da wirklich auch fernzuhalten. Ich lese mir sowas auch nicht durch. Mir stehen dir direkt die Nackenhaare auf. Also gerade dieses, also schön ist ja auch wirklich, also es sind eben nicht alle Menschen schön. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, das genau so zu checken. Es sind nicht alle schön, weil Menschen, die schön sind, zum Beispiel, sind mit krass vielen Privilegien ausgestattet. Und einfach daherzugehen und zu sagen, so, wir sind doch alle schön, oder? Das hat auch vor kurzem übrigens eine Radiomoderatorin zu mir gesagt. Und ich habe dazu einen Text geschrieben, über noch nicht veröffentlicht. Aber weil es mich so aufgeregt hat, dass ich auf dem Weg nach Hause auf dem Fahrrad angehalten habe, hier im Hamburger Nieselregen, und das aufgeschrieben habe in den Notizen in meinem Handy, weil ich mich so darüber aufregt. Genau das ist es eben. Es macht auch diese ganze Diskussion unsichtbar und so. Es ist halt total wichtig, das zu unterscheiden. Es gibt Menschen, die schön sind, es gibt Menschen, die nicht schön sind. Menschen, die als hässlich gelesen werden, die haben halt nicht diese Privilegien, die Menschen haben, die schön sind. Aber es war auch gar nicht deine Frage. Ich finde auch, am Ende sollte es natürlich darüber gehen, dass wir mehr sind als unsere Körper, als unser Aussehen, als unsere Schönheit in Anführungszeichen. Das Ding ist aber ja, da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Und die Diskussion müsste wirklich, finde ich, erstmal darum gehen, so hey, dass viel, viel mehr Leute checken, vor allem auch Menschen, die viele FollowerInnen haben bei Instagram, die ja teilweise wirklich so einen gekürten Müll rausposaunen, der niemandem hilft. Also das, was ich im Buch auch geschrieben habe, dieses diese Explosion von Beiträgen zum Thema Self-Love oder Body Positivity in Anführungszeichen, den Begriff ich ja für mich zum Beispiel gar nicht beanspruche, weil er von schwarzen, queeren Frauen initiiert wurde, vorangetrieben wurde und es gar nicht um die individuelle Glückseligkeit dem eigenen Körper gegenüber ging, sondern es immer darum ging, zu kämpfen, für Teilhabe, für Sichtbarkeit, gegen Diskriminierung einzustehen und man nicht quasi sich erstmal selber lieben musste, um an dieser Bewegung teilhaben zu können. Aber heute wird ja dieser Hashtag und diese ganze Bewegung so überflutet von jungen, weißen Frauen, die schlank gelesen werden, die sich nach rechts oder links beugen und eine kleine Speckrolle so generieren und dann eben sagen, ihr müsst euch doch nur selbst lieben, guckt mal mir zu, es ist so einfach und ich will das überhaupt nicht diskreditieren. Ich freue mich über jede Person, die ihren Körper toll findet, aber es geht halt total am Thema vorbei, weil es ist halt schon wieder etwas, was Frauen müssen. Also schon wieder muss man irgendwas tun. Also deshalb schreibe ich eigentlich auch sehr wenig über Self-Love, weil es ist ja auch nichts, was man einmal erreicht, dann trägt man das rum wie so ein Blumentopf, sondern es ist ja ein Prozess, den man auch immer, der nicht abgeschlossen ist und der immer wieder, ja, es gibt immer wieder Momente, ne, gerade wenn man älter wird, wo man wieder vielleicht mehr, keine Ahnung, mehr Zeit da rein investieren muss oder so, aber egal. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig, diese Posts, die du angesprochen hast. Also nicht nur die, sondern dieses sind doch alle schön, das ist ja dann nochmal eine andere Kategorie, weil ich finde, das macht halt diesen ganzen Diskurs, aber auch den Struggle, den Menschen haben, die eben hässlich gelesen werden. Und ich sage das jetzt einfach mal so, weil das Wort hässlich nehmen wir eigentlich auch nicht so in den Mund. Aber es ist halt total wichtig, das anzuerkennen, dass es Menschen gibt, ich sage jetzt mal wie wir zum Beispiel, die alle privilegiert sind, weil wir alle das Pretty Privilege haben, sage ich jetzt mal so. Und es gibt aber Menschen, die das eben nicht haben. Und ich glaube, es bringt uns halt diese Diskussion, wir drehen uns dann zum Kreis, wenn wir das, also wenn ich in 10 Jahren immer noch lese, wir sind doch alle schön, ich glaube, weiß ich nicht, dann schmeiße ich mindestens irgendwas gegen die Wand, aber ja.
Aber macht Instagram das nicht auch alles viel schwieriger? Also ich meine, einerseits bietet es natürlich so Frauen eine Plattform, um gegen solche Zustände jetzt aktiv zu werden, aber eigentlich macht es doch eigentlich alles viel schwieriger durch dieses ganze visuelle Vergleiche und diese ganze ständige Präsenz von so normschönen Körpern. Also ich bin persönlich super froh, dass es kein Instagram gab, als ich noch ein junges Mädchen war. Und jetzt gibt es in Norwegen ein neues Gesetz, das InfluencerInnen vorschreibt, dass sie so bearbeitete, retuschierte Fotos kennzeichnen müssen auf Instagram. Also wenn du jetzt deine Nase kleiner, deine Taille schmaler, deine Gesichtshaut reiner machst durch solche Bildbearbeitungsprogramme, dann musst du jetzt in Norwegen so eine Art Logo auf dieses Bild pappen, damit deine FollowerInnen sehen können, dass du in Wirklichkeit ja gar nicht so aussiehst wie auf diesem Foto. Meinst du, das hilft? Wie ist denn deine Einstellung zu Instagram? Also du bist ja selbst auch super aktiv, hast dir wahrscheinlich schon jede Menge Gedanken gemacht. Tut uns das gut oder nicht?
Ich bin da so sehr, also ich habe so zwei, so, ich bin da sehr gespalten tatsächlich. Also ich habe ja durch Instagram, dadurch, dass ich bei Instagram vor 5 Jahren Accounts entdeckt habe, die von Frauen mit einer ähnlichen Figur wie meiner, die ganz selbstverständlich und ganz selbstbewusst zum Beispiel Bikinis oder Unterwäsche getragen haben und da drin getanzt haben oder einfach nur ihr Leben gelebt haben. Erst als ich diese Bilder gesehen habe, konnte ich meine Perspektive dann auch ändern nach einer Weile. Aber das waren tatsächlich, es ging ja bei mir alles gleichzeitig, also diese während des Burnouts. Ich habe angefangen, feministische Literatur zu lesen. Es war, als würde irgendwo eine Tür aufgehen. Und auf einmal waren da all diese Gefühle und Gedanken, die ich hatte, schon längst niedergeschrieben worden von anderen Frauen. Das hat mir sehr geholfen. Aber auch das Körper, ich habe auch Bücher zum Thema Körper gelesen, aber das war so theoretisch. Und auf einmal diese Bilder zu sehen von wirklich echten Frauen, die so einen Körper haben wie ich, das hat mir sehr geholfen. Deshalb, also ich finde, Instagram hat diese Möglichkeit, dass wir diese Bilder sehen können, wenn wir sie sehen wollen. Also wenn wir unsere Accounts, unseren Stream so kuratieren, dass man zum Beispiel eine Körperdiversität hat. Ich sehe zum Beispiel fast nur noch wirklich Frauen mit absolut durchschnittlichen Körpern, fette Frauen, unterschiedlichste Frauen. Wenn ich mir jetzt ein Frauenmagazin angucke, Printmagazin, da wundert es mich dann immer, dass diese Diversität da immer noch nicht angekommen ist. Aber ich sehe es natürlich auch sehr, sehr, sehr kritisch, was drumherum bei Instagram passiert. Also ich sehe das, also ich bin ja mittlerweile auch in so einer Bubble. Ich folge keiner einzigen großen deutschsprachigen Influencerin zum Beispiel oder auch keiner internationalen Influencerin, die ein paar Millionen FollowerInnen hat. Wenn ich dann gerade für Vorträge oder für Workshops Bilder suche von großen, bekannten InfluencerInnen und mir dann deren Accounts angucke und angucke, wie viele FollowerInnen die haben, dann schüttelt es mich auch doch sehr oft. Und man sieht ja auch, dass die Zahlen der Menschen, vor allem der Mädchen, die an Essstörungen leiden, in den letzten 2-3 Jahren extrem nach oben gegangen sind, also über 20%. Und das sind ja nur die, die sich Hilfe suchen. Ich habe super lange mir keine Hilfe gesucht, weil damals gar niemand dachte, dass das was ist, wofür man Hilfe braucht, sondern ne, bei mir wurde das ja immer so gesehen, ja, ist halt dein eigenes Verschulden, dass du jetzt auch noch in eine Essstörung reingerutscht bist, musst du selber gucken, wie du rauskommst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Zahl noch höher ist. Also dieses Vergleichen, diese Bilderflut ist ja sowieso schon unglaublich und ich muss sagen, mir als erwachsene Person, als erwachsene Frau, die ja sehr viel bei Instagram unterwegs ist, was du gerade schon meintest, und ich weiß, dass diese Bilder teilweise gefiltert sind. Ich weiß natürlich auch, da ich so, so viele Jahre Erfahrung habe im Thema, ich Moderedakteurin war, ich auf Shootings dabei war, ich weiß, wie viele Fotos man teilweise macht, bis ein Model, die ja sowieso schon die Schönsten der Schönen sind, quasi perfekt abgelichtet hat. Also ich weiß, dass die meisten Leute ja sowieso Bilder posten, wo sie halt perfekt drauf aussehen. Ob das jetzt mit Hilfe von Bildbearbeitungssoftware ist oder einfach, weil man in sehr gutem Licht sitzt. Und ich muss trotzdem zugeben, dass mir das oft auch so geht, mit dem ganzen Wissen, das ich habe, ne? Dass ich manchmal das Telefon weglege und einfach nur denke so, puh, ich hatte das gerade gestern und habe dann selber so gefragt, okay, was ist denn da jetzt eigentlich los? Also und dann das mir selber so einzugestehen, okay, das stresst mich gerade, also das und das stresst mich. Gar nicht, bei mir ist es gar nicht mehr so, wie die Leute aussehen, sondern alle sind im Urlaub oder keine Ahnung, einer hat jede Woche nur 5 neue Kleider oder so. Also ich muss schon sagen, dass mich das auch triggert, oder nicht triggert ist das falsche Wort, aber dass mich das auch, ich merke, dass es einen Einfluss auf mich hat. Und wenn ich dann dran denke, oder ich weiß eben, wie sehr das junge Frauen oder auch alle anderen, die Instagram oder TikTok konsumieren, beeinflusst, habe ich schon ein bisschen Sorge, was passiert in den nächsten Jahren. Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen, mit Mädchen mit Essstörungen und die haben alle ja kein Handy dann mehr, wenn sie in der Einrichtung sind. Keine Spiegel zum Beispiel auch mehr. Und die haben alle, da gab es nicht eine, also alle das Gleiche gesagt, dass es sie extrem, extrem unter Druck gesetzt hat, ab dem Alter von 10, 11 eben schon, dass sie das Gefühl eben hatten, ihre Körper sind nicht richtig. Und dann ist es gar nicht so, dass sie sich alle zu dick gefühlt haben, sondern es gibt ja unglaublich viele Sachen, die man dann an sich auf einmal nicht mehr schön finden kann oder nicht gut befinden kann, wenn man erstmal diese Millionen von Bildern sieht bei Instagram oder TikTok. Ja, sorry, war eine sehr lange Antwort, aber.
Also mein Tipp ist ja, das habe ich von Gunda, dass ich meine Insta so kuratiert habe, dass ich nur noch Katzen sehe. Ja, dann geht's eigentlich.
Oh nein, ich lieb's. Ich sehe ganz, ganz viele Papageientaucher, weil mein Sohn ist ganz, ganz, ganz großer Papageientaucher-Fan und ich liebe sie natürlich auch. Die sind wirklich richtig niedlich, die Tiere. Und warum auch immer ich so vielen LandschaftsfotografInnen folge, aber ich habe wirklich am Tag mindestens 3 Papageientaucher in meinem Stream und muss auch immer ein bisschen, weil es sind dann meine Katzen.
Das ist schön. Gesund.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dieses Thema Instagram und TikTok, da kann man wahrscheinlich wirklich einen eigenen Podcast draus machen, aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir da halt jetzt auch als erwachsene Frauen ja darüber reden und wenn ich dann zum Beispiel mit den Mädchen spreche, es ist so irre, weil die sind dann 14, 15 oder 16 oder manchmal auch 17, mit denen ich dann eben spreche, die Essstörungen haben, aber die Gefühle, die wir haben, die sind halt total identisch. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen, ist schon, ja.
Also ich finde es ja immer so schwierig, wir haben ja gesagt, das ist ein strukturelles Problem und das stellst du auch in deinem Buch ja gut dar. Jetzt
ist es dann ja immer so, strukturelle Probleme kannst du als Individuum ja gar nicht lösen. Aber wie könnten wir denn vielleicht trotzdem dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird? Was könnten dann vielleicht doch einzelne Personen machen? Das heißt, weiß ich nicht, ungefilterte Instagram-Selfies oder gar keine Instagram-Selfies über keine Bemerkung übers Aussehen oder was wäre denn zum Beispiel hilfreich? Was würde das zumindest die Welt ein ganz kleines bisschen besser machen?
Ja, also auf jeden Fall glaube ich, dieses eben nicht über das Aussehen anderer Personen zu sprechen, auch nicht der eigenen Kinder zum Beispiel. Ich habe gerade mehrere Nachrichten bekommen zu eigentlich genau dem gleichen Thema. Eine Mutter hat sich gefragt, warum ihre Tochter so sauer ist. Sie hat wohl etwas zu, die Tochter hat Selbstbräuner verwendet. Wir kennen das. Als plus 40 Frauen immer gefährlich. Beine. Ich habe auch gerade etwas fleckige Beine, ich gebe es zu, aber gut. Da könnte man auch einen ganzen Podcast drüber machen, sehr interessant. Aber ich falle auch immer wieder drauf rein, jeden Sommer, dass ich denke, nein, ich kaufe mir diesen neuen Selbstbräuner und dann nein, wieder nicht. Auf jeden Fall schrieb mir diese Mutter, ihre Tochter hat Selbstbräuner verwendet und das wäre wohl fleckig und orange geworden und sie hätte etwas unaufgefordert gesagt und die Tochter hat gesagt, nein, du bist übergriffig, ich möchte das nicht hören, das ist mein Körper, ich kann damit machen, was ich will. Und die Mutter war total, hat mir eben geschrieben und fragt mich, ob das in Ordnung ist, weil sie will der Tochter ja nur helfen. Und ich habe ihr eben geschrieben, naja, hat die Tochter ja schon gesagt, dass es übergriffig ist und sie hat ihre Grenzen ganz klar kommuniziert. So, ich möchte nicht, dass du über meinen Körper sprichst. So, ist es ihr nun auch selber aufgefallen. Und das ist was ich ganz oft gefragt werde von Müttern oder auch von Töchtern, die sagen, sag mal Melodie, meine Mutter sagt immer das und das zu mir. Das ist doch nicht okay, oder? Also, und ich merke auch immer wieder, dass das in Familien extrem weit verbreitet ist, vor allem zwischen Mutter-Töchter-Verhältnis, dass über den Körper gesprochen wird, vor allem eben über Mütter, als wäre das der Körper der Mutter oder als wäre das etwas, über das man einfach mal so sprechen darf. Als wäre das ein Smalltalk-Thema. Das ist ja auch meine Geschichte. Ihr kennt das, wenn ihr das Buch gelesen habt. Genau. Und das ist, ich glaube, da müssen wir wirklich anfangen. Also dieses, redet nicht über den Körper anderer Menschen unaufgefordert. Ne? Also wenn jemand sagt, wie findest du das? Na klar, kann man dann antworten. Aber wenn man einmal darauf achtet, nicht mehr über den Körper, über das Aussehen anderer Menschen zu sprechen, dann fällt einem selber auf, dass wir das echt oft machen und dass es teilweise auch schon so ein Smalltalk-Thema ist, wenn man irgendwo hinkommt, dass man dann entweder den eigenen Körper runtermacht, das kennt man ja auch so, also ich kenne das jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr mit solchen Frauen befreundet bin, aber ich kenne das aus meiner Redaktionszeit, dass das was total Normales war, dass man irgendwo hinkam und reihum hat jeder mal erstmal gesagt, oh nee, ja, hier ist irgendwie blöd, der Bauch hängt oder was auch immer, 3 Kilo müssen weg. Also dass das oft so was Verbindendes irgendwie ist unter Frauen, erstmal den eigenen Körper runterzumachen. So, okay, ne, das so, dann ist man irgendwie auf der gleichen Seite. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich glaube, das ist echt was total easy ist, was wir alle machen können. Und da muss man sich noch nicht mal mit den Strukturen beschäftigen oder mit Fettfeindlichkeit oder Gewichtsdiskriminierung, sondern nicht den Körper anderer Menschen bewerten, schon gar nicht runtermachen, auch nicht Witze machen und eigentlich auch nicht über den eigenen Körper. Das ist aber viel schwerer tatsächlich, über den eigenen Körper nicht schlecht zu reden und auch diese Gedanken aus dem Kopf zu bringen.
Mensch, Melodie, ich würde sehr gerne weiterreden, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit und angesichts der Tatsache, dass das jetzt wirklich einfach ein wunderbares Schlusswort ist, nutze ich das. Um uns zum Ende zu bringen. Ich finde, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, nicht über den eigenen Körper schlecht zu reden. Das kann man ja vielleicht mal auf sich so ein bisschen aufmerksam werden, wie oft man das vielleicht auch sogar ganz unbewusst macht, gerade gegenüber Freundinnen, wenn so Sprüche kommen wie, ja, du kannst das ja tragen oder so. Mhm. Dass man das einfach mal versucht zu lassen und mal zu schauen, was dann passiert. Also ganz lieben Dank dir, Melodie. Ich denke, unsere Hörerinnen, wenn sie es nicht schon kennen, wir können denen auf jeden Fall Body Politics sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Das posten wir auch nochmal auf Instagram, da wo es ganz unrecherchiert zugeht, nämlich auf fix40.podcast. Und ja, ich sage danke und bei dir, Melodie?
Ja, auch für deine ganze Arbeit, jetzt nicht nur für diesen Podcast. Ja. Ne? Also du bist ja so engagiert und auch so ein großes Vorbild für viele. Also auch danke dafür.
Auch danke, vielen, vielen Dank. Danke.
Okay, und dann tschüss an alle, bis zum nächsten Mal.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.